Morgen. Ich lese den Bibeltext nochmal vor, weil es tut sicher gut, wenn man zweimal hört. Die Stelle ist Matthäus 9, 14 bis 17. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von einem neuen Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für das Privileg, dass ich einfach das Wort weiter erzählen darf. Ich möchte dich bitten, dass du mich segnest, dass ich langsam deutlich rede und vor allem, dass du durch mich sprichst und dass ich das sage, was du den Menschen sagen willst. Und bitte, verändere uns durch den Text. Lass uns nicht gleich aussehen, sondern mach uns zu Menschen, die uns freier sind und voller Freude sind. Bitte, wirkt es. Danke. Stell dir vor, du lebst circa vor 2000 Jahren und du hast das Pech, dass du ein Sklave geworden bist. Und du hast einen sehr strengen Erzieher oder Herrscher. Und du hast sehr große Angst vor dem Herrscher. Weil wenn du einen Fehler machst oder wenn du irgendeine Aufgabe nicht gut genug erledigst, kommt er her und du kriegst 5 Peitschenhiebe, je nachdem, wie schlimm der Fehler war. Du fürchtest deinen Herrscher. Deswegen versuchst du, alles so gut zu erledigen, wie es geht, weil du weißt, wenn du einen Fehler machst, kriegst du eine harte Strafe. Und ständig treiben die Angst und Sorge an. Dein Leben ist ein Gefängnis oder wie ein Gefängnis. Denn der Herrscher sagt, was du zu tun hast. Und du darfst nicht selber entscheiden, wie du leben magst. Die Jünger von Johannes haben in genau so einem Gefängnis gelebt. In Vers 14 lesen wir, dass die Jünger von Johannes zu Jesus kommen und ihn fragen: Warum fasten wir so viel, deine Jünger fasten aber nicht? Das ist jetzt keine schlechte Frage, mal vorweg. Man darf doch Leute fragen, warum sie das machen, wenn man das jetzt nicht erwartet hat. Die Frage ist nicht das Problem, aber das Problem ist, aus was für ein Herzen die Frage kommt. Und dazu schauen wir uns jetzt die Antwort von Jesus an. Jesus spricht: Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Und hier merkt man, die Jünger von Johannes haben es nicht verstanden. Denn Jesus verbindet da jetzt das Fasten mit Trauer. Denn er sagt: Wie können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam, also Jesus, bei ihnen ist? Anders gesagt, sagt dazu die Jünger von Johannes: Wie könnt ihr jetzt fasten und trauern, wenn ich doch bei euch bin? Jetzt ist eine Zeit der Freude, eine Zeit der Feier. Wir müssen auch den geschichtlichen Kontext betrachten. Wir müssen wissen, die Juden haben gewusst, irgendwann kommt der Messias und der wird sie retten. Es wird ein Retter kommen und der wird ihnen alle Sünden vergeben. Er wird sie heilen, er wird sie frei machen und er wird sie mit Freude beschenken. Das ist doch eine tolle Botschaft. Und alle Juden haben gewusst, der Messias wird kommen. Das war eine Verheißung im Alten Testament. Es wird der Messias kommen. Und alle Juden haben sich nach diesem Messias gesehnt. Der wird kommen, der wird sie freimachen, der wird sie retten. Und ich bin mir sicher, dass Juden oft gefastet haben und viel gebetet haben, dass der Messias endlich kommt und sie rettet. Das ist alles gut soweit, aber jetzt ist er hier und die Zeichen und die Beweise sind klar. Es ist der Retter, es ist der Messias, der Bräutigam. Es ist Gott, der was Mensch geworden ist. Die lang ersehnte Hoffnung, von dem er jahrelang geträumt hat, hat sich erfüllt. Wie kann man da noch trauern und fasten? Das ist doch ein Freudenfest. Und Jesus macht nur was klar. Im zweiten Teil des Verses. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und sie werden fasten. Und ich glaube, Jesus spricht da von der Kreuzigung, dass er für einen kurzen Zeitpunkt von ihnen weggenommen sein wird. Und Jesus macht klar, dann werden meine Jünger trauern, dann werden sie fasten. Und da sieht man, Jesus hat nichts gegen Fasten, aber er hat etwas gegen falsches Fasten und falsche Trauer. Denn die Jünger werden fasten, also die Jünger von Jesus, weil sie Jesus vermissen. Die Jünger werden fasten, weil sie sich so sehr nach der Gegenwart von Jesus sehnen, weil sie ihn vermissen. Dann werden sie sagen, ich will nicht mehr essen und trinken, bis er wieder hier ist. Denn ich sehne mich so sehr nach ihm. Das ist richtiges Fasten. Also wir sehen in den Text klar, die Jünger von Johannes fasten falsch. Aber was hat das jetzt mit dem Herrscher und dem Sklavenbeispiel zu tun? Die Jünger von Johannes sind Gefangene von ihren eigenen Vorschriften und Gesetzen, was sie sich auferlegt haben. Sie sind keine freien Männer, sie leben einfach nach ihren Pflichten, weil das eben gute Menschen oder religiöse Menschen machen. Ich denke, beim Fasten sieht man das so gut. Fasten ist etwas Anstrengendes. Du verzichtest auf etwas, so das mit Leid zu tun. Und sie machen das, weil es eine Vorschrift ist und somit sperren sie sich selbst ein und legen sich selbst Gesetze und Vorschriften auf, die sind einfach eine Last sind. Sie sind Gefangene von ihren Vorschriften, die sie mit Pflicht und Treue erfüllen. Sie sind keine freien Männer, die sagen, hey, ich tue das, was ich will. Ich bin frei. Ich tue das, was ich liebe zu tun. Ich möchte dich jetzt fragen, wenn du dir dein Leben anschaust, wie gefangen bist du? Oder wenn man die Frage positiv formuliert, wie frei bist du? Und du dein Leben anschaust, wie frei bist du? Bist du oft ein Gefangener deines Gewissens? Ein Beispiel. Das Gewissen sagt dir, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen. Du bist doch ein Christ, oder? Christen machen das nicht. Und du willst das machen? Du bist ein böser Mensch. Ich meine, du hast heute nicht einmal die Bibel gelesen. Und gebetet hast du auch nicht viel. An deiner Stelle hätte ich ein sehr schlechtes Gewissen. Ich meine, ein guter, normaler Christ liest oft in der Bibel und betet viel. Aber schau dir dein Leben an. So wirklich, dass du dich nicht schämst. Du kannst nicht viel Frucht bringen und wirst nie ein großes Licht für Jesus sein. Schäm dich, hab ein schlechtes Gewissen. Ich frage dich, wie oft klagt dich dein Gewissen an? Ich frage dich, wie oft hast du ein schlechtes Gewissen? Denn ich möchte dir sagen, wenn du ein Christ bist, sag zu deinem schlechten Gewissen auf nie mehr Wiedersehen. Sag deinem schlechten Gewissen, du hast nichts mehr zu melden, denn ich bin ein freier Mann. Jesus hat mich freigesprochen. Ich möchte dazu Hebräer 10, Vers 22 lesen. Hebräer 10, Vers 22. Darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigen Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Jesus will nicht mehr, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Er hat dafür bezahlt, dass du frei sein kannst. Frei von dem schlechten Gewissen, frei von aller Schuld. Warum sperrst du dich selbst wieder ein? Lebe in der Freiheit, die dir Jesus geschenkt hat. Aber vielleicht ist es nicht so sehr der Gewissen in erster Linie, was dich anklagt, sondern die Menschenfurcht. Du vergleichst dich oft mit anderen Menschen, bewusst oder unbewusst, damit du siehst, ob du eher ein guter Christ bist, ob du ein normaler Christ bist, ob du eher nicht ein Ungeistlicher bist. Und wenn man die so fragen würde, warum machst du die Sachen, was du machst, oder warum lebst du so, wie du lebst, dann bist du eine Person, die das vermutlich so antworten würde. Das haben wir schon immer so gemacht. Oder das gehört sich so. Oder und du fragst dich oft, was andere Menschen von dir denken. Und du machst dir Sorgen, was denkt sich der jetzt von mir, wenn ich das mache? Oder puh, denkt sich nicht eh der dann, dass ich, oder wenn ich das mache, oder das sage, oder das tue, wie werden dann die Leute schauen? Ich bin ganz ehrlich, ich kämpfe damit sehr viel. Beim Predigt vorbereiten habe ich mir oft gedacht, wenn ich das sage und wenn ich dann schnell rede oder wenn ich das so sage, was werden sie dann die Leute denken? Und das hat mich teilweise voll gefangen genommen, weil ich einfach nicht frei war, dass ich nur für Jesus die Predigt mache, nicht frei war, dass ich das für ihn mache. Und das hat mich gefangen genommen. Ich habe nicht mehr so reden können oder so leben können, wie es Jesus Freude bereitet oder wie es ich wollte. Diese Furcht davon, was andere Menschen von mir denken oder fühlen, hat mich eingesperrt, eingeengt. Oder in der Firma mache ich oft Sachen nur damit Leute von mir gut denken. Oder ich sage Sachen nur, wenn ich mit Menschen sage gewisse Sachen nur, damit Leute von mir gut denken und lüge einfach mal. Und ich will dich fragen, wie sehr lässt du dir deine von Christus geschenkte Freiheit nehmen, von dem, was andere Menschen von dir denken? Bist du frei oder bist du Sklave von religiösen oder menschlichen Pflichten? Nun zum letzten Punkt. Unser falsches Gottesbild. Lass mich dir eins sagen, unser Gottesbild ist, glaube ich, so verzerrt. Du verpasst so viel Freude und Freiheit, nur weil wir so ein falsches Bild von Gott haben. Ich meine, du weißt doch sicher, dass Gott das Gute liebt und das Böse hasst. Aber wenn ich mir dein Leben anschaue, glaube ich, dass Gott nicht viel Freude finden kann. Ich frage dich doch selbst, an was soll sich Jesus an uns gefreien? Machen wir so viel Gutes, dass sich Jesus an uns gefreien kann? Du kennst doch sicher die 10 Gebote und du weißt da, Gott liebt die 10 Gebote. Aber wie oft trittst du die 10 Gebote mit den Füßen? Ich meine, du bemühst dich nicht einmal richtig, damit du ihm gehorchst. Und schau dir der Liebe und der Vertrauen zu Jesus an. Das ist also der Dank dafür, dass er sein Leben für dich hingegeben hat, dass er dir von deiner Sünde befreit hat. Und was tust du? Du lebst nur immer in deiner Sünde. Kein Wunder, dass Gott dich nicht segnet. Ich glaube, du bereitest Gott echt nicht viel Freude. Ich glaube, du bist eine Person, auf die Gott öfters zornig ist. Oder wie lange kämpfst du schon mit derselben Sünde und es ist immer nur so wenig Veränderung in deinem Leben? Das sind alles Lügen über Lügen. Lügen sind es, Lügen. Ich will euch sagen, wie Jesus über euch denkt. Ich lese Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ja, du bist gemeint. Er freut sich über dich. Und an die sieht, dann freut er sich. Er jubelt, wenn er an die denkt. Kannst du das glauben? Kannst du das vorstellen? Wenn Gott die sieht, dann freut er sich. Hey, das ist so cool. Lebe in dieser Freiheit, was dir Gott geschenkt hat. Er ist nicht zornig, er ist nicht verbittert, er ist nicht, jetzt machst du schon wieder den Fehler. Oder jetzt machst du schon wieder dieselbe Sünde. Mit dir komme ich gar nicht voran. Nein, er sieht dich und er freut sich. Er jubelt. Lass dich nicht länger gefangen nehmen von deinem schlechten Gewissen oder von deiner Menschenfurcht oder von einem falschen Gottesbild. Lebe in der Freiheit, die Gott dir geschenkt hat. Jesus macht klar, so kann es nicht funktionieren. Wenn wir in dieser Gefangenschaft leben und trotzdem Christen sind. Und er bringt da zwei super Bilder, wo er das Problem herzagt oder verdeutlicht. Ich lese Vers 16 bis 17. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche, sonst platzen sie. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche, nur so bleibt beides erhalten. Also, lasst uns zuerst einmal einen Blick auf den Kontext werfen, wie diese Aussage zustande kommt. Erste Frage: Für was steht das alte Kleid und der alte brüchige Schlauch? Ich glaube, das alte Kleid und der alte Schlauch stehen für den alten Bund. Was heißt das? Dazu möchte ich wieder eine Bibelstelle lesen aus 2. Mose 19, 5 bis 8. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Mose ging zurück, rief die 7 Oberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig. Wir wollen das tun, was der Herr befiehlt. Und was war der Bund? Der alte Bund, das waren die 10 Gebote. Das waren, und kurz gesagt, alle anderen Vorschriften mal. Und die Israeliten haben in einer Übermut geglaubt, das schaffen wir. Wir machen alles, was der Herr befiehlt. Aber wir wissen, wenn wir weiterlesen in der Bibel, sie haben es nicht geschafft. Sie haben versagt. Sie haben sich nicht an den Bund gehalten. Und so hat Gott gesagt, ich möchte einen neuen Bund schließen. Einen ganz anderen. Nicht so einen wie den alten Bund, denn der hat ja nicht funktioniert. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er nahm an unserer Stelle Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Römer 8, Vers 3. Damit wir jetzt frei sein können, wenn wir uns den alten Bund anschauen, das Opfern von Tieren, die Reinheitsgesetze, das Fasten, die 10 Gebote, alles war Bild auf den neuen Bund, auf das, was kommen wird. Ich möchte das so vergleichen. Da ist Nacht und wenn du in der Nacht etwas sehen willst, zumindest früher, hast du Kerzen braucht. Diese Kerzen hat Gott Israel gegeben. Und das waren die Gebote, damit sie ein Bild haben, wer Gott ist. Das Opfern, damit sie ein Bild davon bekommen, dass es ein Leben kostet, wenn man sündigt. Und dass sich Jesus eines Tages als Opfer hingeben wird. Die ganzen Reinheitsvorschriften waren hier, damit sie begreifen, wie heilig und rein Gott ist. Aber wenn der Tag kommt und die Sonne scheint, braucht man keine Kerzen mehr, ist doch voll logisch. Jesus ist die Sonne. Alles erfüllt sich in ihm. Jesus ist der neue Bund. Aber was hat es dann nun mit den Flicken eines neuen Stoffes, mit dem alten Kleid zu tun? Wir wissen, er spricht zu den Jüngern von Johannes, die gefastet haben, und die haben irgendwie gewusst, ja, er ist der Messias, der Retter, und dass er sie frei machen wird. Aber dennoch versuchen sie, durch eigene Werke, wie hier das Fasten, Anerkennung bei Gott zu finden. Sie mischen den alten Bund mit dem neuen Bund. Und Jesus will klar machen, das funktioniert nicht. Das macht es nur noch schlimmer. Der Riss wird nur noch größer. Sie sagen, ja, wir brauchen den neuen Stoff. Aber dennoch versuchen wir, die Vorschriften und die Gebote zu halten. Oder anders gesagt, gut zu sein. Das ist, wie wenn man sagt, ich versuche ein gutes Leben zu führen oder ich führe ein gutes Leben, aber da und da passiert mir ein Fehler und da brauche ich dann einen neuen Stoff. Das heißt, da brauche ich dann die Vergebung von Jesus. Oder anders gesagt, ich weiß, Jesus hat mir alle Sünden vergeben, aber ich kann nicht einfach irgendwie leben, ist doch klar. Also versuche ich, so gut wie es geht, mir an die 10 Gebote zu halten, denn ich bin ja Christ. Und ich will sagen, das geht nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Du kannst nicht Gnade und Gesetz vermischen. Das macht es nur noch schlimmer. Ich will auch wieder einen Bibelvers vorlesen, Römer 7, Vers 6. Aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit. Aber jetzt sind wir nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern von ihm befreit. Denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch die bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Und ich möchte dich nur mal fragen, schau dir dein Leben an. Wie gefangen bist du? Oder wie frei bist du? Warum lässt du dich von Dingen versklaven, von denen dich Jesus schon längst befreit hat? Jesus wollte dich nicht wieder in eine neue Sklaverei von Regeln und Gebote schicken. Das musst du tun, das musst du tun. Nein, er wollte, dass du der freieste Mensch auf der ganzen Welt wirst. Wisst ihr, was freie Menschen auszeichnet? Freie Menschen können das tun, was sie lieben. Freie Menschen können so leben, wie sie leben wollen. Ich frage dich, bist du frei? Einwand. Lukas, weißt du eigentlich, was du da gerade sagst? Du willst uns vom Gesetz freisprechen. Willst du das gerade wirklich machen? Du willst gerade sagen, wir sind frei. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind nicht mehr an das Gesetz gebunden, wir sind nicht mehr an die Vorschriften gebunden. Wir sind frei. Weißt du eigentlich, was du da gerade predigst? Willst du uns komplett freisprechen? Weißt du, was dann passieren wird? Dann fangen die Leute an zum Sündigen. Und sie machen einfach, was sie wollen, weil es ihnen eh egal ist. Dann kann ich eh liegen und stöhnen und so leben, wie ich will, weil es ja eigentlich egal ist. Ja, du würdest es vielleicht machen, weil deine Gründe sind, warum du das Gesetz hältst, ein schlechtes Gewissen oder weil es alle Menschen so machen oder weil du Anerkennung bei Gott haben willst oder was auch immer der Grund ist. Und du sonst kein Motiv mehr hast, Gutes zu tun, bist du ein armer Mensch. Und deswegen will ich jetzt zu meinem letzten Punkt kommen. Wie funktioniert dann eigentlich der neue Bund? Wie funktioniert das dann mit dem Gesetz? Sollen wir jetzt dann das Gesetz befolgen oder ist es jetzt alles egal? Und dazu schauen wir wieder auf Vers 15. Ich lese Vers 15. Sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Der Bräutigam ist bei ihnen, bei den Jüngern. Jesus ist bei ihnen. Das ist das Schönste und Beste, was einem Menschen passieren kann. Der Bräutigam ist bei ihnen gegenwärtig. Ich frage dich, ist Jesus in dein Leben gegenwärtig? Kannst du sagen, wie kann ich trauern, solange Jesus bei mir ist, der Bräutigam bei mir ist? Es gibt nichts Schöneres und Besseres wie die Gegenwart von Jesus. Natürlich rede ich da nicht von seiner körperlichen Gegenwart, aber er lebt in uns, sein Geist ist mit uns. Aber ich frage dich persönlich, kennst du seine Gegenwart? Das ist, und da rede ich von einer Erfahrung, von einem Gefühl, von einem Erlebnis. Was ist Jesus seine Gegenwart? Dort erfährt man, was Liebe ist. Keiner kann so gut zuhören wie er. Keiner kann so gut trösten wie er. Keiner behandelt jemanden so wertschätzend und liebevoll wie er. Keiner kann so gut ermutigen wie er. Keiner kann so geduldig mit jemandem umgehen wie er. Keiner kann so aufmerksam und sensibel mit einer Seele umgehen wie er. Keiner kann dir so eine Freiheit und Freude schenken, außer Jesus, der Gegenwart. Und ich frage dich nur mal, kennst du seine Sanftmut, seine Gnade, seine unendliche Liebe? Denn wenn ja, dann wirst du die freieste und glücklichste Person der Welt und da muss dir keiner mehr vorschreiben, du musst das tun oder als guter Christ liebt man seinen Nächsten. Du brauchst keine Gesetze mehr, an die du halten musst. Wenn dir jemand sagt, die 10 Gebote, das machen Christen, an das sollst du dich halten, dann fühlst du dich wie eine Mutter, zu der man sagt, wenn du dein Kind nicht liebst oder wenn du dein Kind umbringst, das ist nicht gut, das weißt du schon, gell? Und du lachst drüber oder du sagst, das ist für mich sowieso komplett klar, ich liebe mein Kind, ich würde mein Kind niemals umbringen. Und ich frage dich jetzt, nur mal, bist du frei oder lebst du nur unter dem Gesetz? Oder versuchst du nur so eine Mischung aus Gesetz und Gnade zu machen, die niemals funktionieren wird? Und ich möchte, bevor ich die Predigt beende, die nur zu dem Hochzeitsfest einladen. Schau doch, Jesus hat alles gegeben, um diese Gefangenschaft zu befreien. Er starb am Kreuz und vergoss sehr teures Blut aus lauter Liebe, weil er weiß, wir können den alten Bund nicht halten. Deswegen will er einen neuen Bund machen. Und der ist, der Segen hängt nicht von dem ab, was du tust, sondern von dem, was Jesus getan hat. Das ist der neue Bund. Es ist alles gratis. Der neue Wein steht für das Fest schon bereit. Du brauchst deine alten, brüchigen Schläuche nicht mehr. Ebenso steht schon ein perfektes Kleid für dich bereit. Du brauchst nicht mehr versuchen, dein altes Kleid zu flicken. Und der Bräutigam, Jesus, steht auch schon bereit. Und er freut sich sehr, wenn du zu seiner Hochzeit kommst. Er wird dich so gern mit seiner Gegenwart beschenken, die dich mit Freude und mit Freiheit erfüllt. Mehr, als du träumen lassen kannst. Also komm doch zu ihm. Und lass den alten Bund hinter dir. Da ist ein neuer Bund. Amen.